ersten Runde nicht alle alles verstanden, wenn bestimmte Sachen gesagt wurden. Aber ich hoffe, das ist kein Problem. Man kann sich ja für die Zukunft auch schlau machen. Man kann zum Beispiel eine E-Mail, regelmäßige E-Mail von Johannes und von seiner Frau abonnieren. Und das ist die Homepage, da wird er gleich auch nochmal was dazu sagen. Also ganz einfach, gerloff.coil. Ne? Genau. Und über die Homepage kann man auch diese E-Mails abonnieren. Das kommt einmal so alle 2 Monate ungefähr oder alle 6 bis 8 Wochen kommt eine E-Mail zu jüdischen Feiertagen oder irgendwelche andere aktuelle Sachen. Das bloß mal so als Hinweis. Darfst du noch? Soll ich noch was sagen zu deiner Homepage? Ganz klar. Ich wollte nur die Zeit nutzen.
Ja, okay. Kannst du nochmal zurückgehen auf die andere Seite? Ich habe euch nämlich was mitgebracht, sodass das jeder ein bisschen mitgehen kann. Und zwar, da hinten auf dem Büchertisch liegt sowas, wo ich nicht so recht weiß, wie soll man sagen. Also, ich sage dem Schwäbischen wahrscheinlich, das ist ein Bierdeckel. Und da ist hinten drauf ein QR-Code. Wie sagt man das auf Deutsch? QR-Code, okay. Das ist originell übersetzt, ja. Da kommen wir da auf die Seite hier. Ich benutze das Ding nämlich auch als Visitenkarte. Und ihr habt da auch Möglichkeit, dann sowohl mich als auch meine Frau direkt zu erreichen. Und wenn ihr jetzt auf das Wählen Sie Ihre Sprache klickt, machst du das einmal? Dann kommen wir da auf unsere Website. Und ich werde da vielleicht nachher, noch was sagen. Also regelmäßige E-Mails gibt es von uns nicht. Und zwar deshalb, weil ich versuche eher runterzufahren. Mir ist wichtig, dass ihr gut informiert seid, fundiert informiert seid und mir werden heute die Informationen erzeugt. Wenn jemand sagen möchte, ich möchte gerne wissen, was stündlich, was ganz frisch ist, Israel aktuell, dann klickt mal oben links auf den News-Ticker. Kannst du mal draufklicken? Oben links, da ist dieses rot-schwarze Ding, wo News-Ticker draufsteht. Jetzt bin ich gespannt, was da passiert. Er findet sein Mann. Ja, jetzt hat er es selber. Da oben drauf. So, und jetzt gehen wir ein bisschen runter. Was wir da machen ist, das ist nicht unsere Sache, sondern wir schöpfen aus dem gesamten Internet ab, was da neu gerade veröffentlicht wurde. Sobald es dort erscheint, wird es von uns abgeschöpft. Da seht ihr Israel jetzt war fleißig heute Morgen. Wenn du mal ein bisschen weiter runter gehst, da MenaWatch war früher dran, mit dem letzten wahrscheinlich, dann Israelnetz, die sind heute oder gestern richtig fleißig gewesen. Also das, wenn er dann auf so eine Sache klickt, dann kommt er direkt, also zum Beispiel wollte er Sicherheitskontrolle auf dem Tempelberg, Israel plant vorläufig keine Gespräche mit Jordanien. Klicke mal da drauf auf die, dann öffnet sich da Neues und dann habt ihr das Original, den Originalartikel. Kannst du mal wieder zumachen? Ich will noch eine Sache euch zeigen. Ja, oder einfach zurückgehen zum News-Ticker. Wenn ihr nochmal ganz oben aufgeht, es gibt ja Leute, die können Englisch. Und ich habe hier was Fieses gemacht. Ich zeige euch nämlich, wo die ganze Deutsche ihre Quelle her. Und zwar, wenn ihr ganz oben seht, die Flagge, wenn ihr auf die englische Flagge klickt, ganz rechts, da genau, da drauf klicken, dann habt ihr den News-Ticker auf Englisch. Und wenn ihr da jetzt mal langsam runtergeht, dann, ich wundere, also Ahud Sheva, das ist der Siedler-Sender. Ihr kriegt da wirklich durchs politische Spektrum ganz viel zusammen. Geh mal weiter runter, die waren da auch gestern fleißig. Ihr könnt da sehen, wann die arbeitet, bis auf die Uhrzeit hin oder auf die Minute hin. Ja? Ihr habt da i24 News, das ist ein Fernsehsender eigentlich, Haaretz ist ganz linksliberal. Denen dürft ihr nicht, also wenn sie da was schreiben über Bibel, dann müsst ihr vorsichtig sein. Das ist so ähnlich wie der Spiegel bei uns. Ja? Aber gehen wir weiter runter. Ich suche was Bestimmtes, da habt ihr wieder i24, Haaretz. Ihr seht da einfach, wer fleißig ist. Ja? i24, Haaretz. Seht ihr, Ahud Sheva, die schaffen immer so als Blog. Nein, die haben nichts geschafft, die ich jetzt suche. Doch, halt. Seht ihr da, Hebrew Malpractice in the Charismatic World, da habt ihr Kehilah News. Das sind messianische Juden, die haben auch Frauen, die sind nicht so fleißig wie die andere, aber ihr dacht das alles, da habt ihr Haaretz und dann wieder Kehilanius, dass ihr die nebeneinander habt und einfach die Schlagzeile durchgucken könnt, kann jeder selber gucken. Ich gebe euch jetzt, falls ihr kein Englisch könnt, und sagt, ich will aber trotzdem das Original, gebe ich euch noch einen Tipp. Das könnt ihr nachher bestimmt, du weißt jetzt bestimmt, wie das geht, ja, wenn das jemand nicht weiß. Ihr könnt ganz einfach die Headline unterlegen und kopieren und dann könnt ihr es hier rübernehmen zu Google Translate und könnt ihr da eingeben und dann kriegt ihr da, also die machen Fehler, wenn sie von Englisch ins Deutsche übersetzen, aber ihr könnt rauskriegen, um was es geht. Also ich sage euch bloß, wenn ihr ein bisschen da wisst, ich hab mich zwar als Journalist zurückgezogen, aber wenn der Rainer jetzt sagt, ich muss aber jeden Tag über Israel informiert sein und wisst ihr, was das Neueste ist, da habt ihr Möglichkeit. Ich will dem nicht ausweichen, sondern mir geht es letztlich darum, dass wir unser Urteil bilden können. Und Menge der Information macht es nicht, sondern nachher, wie gehe ich damit um? Das macht übrigens auch nicht, manchmal an manchen Stellen haben die linksliberale Haaretz, zum Beispiel wenn es um Sicherheitspolitik geht oder um politische, innerpolitische Sachen, das kann ich machen, ich sehe die Leute googeln alle das Ding auf. Kann ich zumachen wieder. Also das ist, wenn ihr der Bierdeckel mitnimmt und ihr habt das GGMS. Ihr müsst dann doch bloß auf das Wähle deine Sprache. Ja. Und dann könnt ihr selber dran weiterarbeiten. Aber jetzt nutzt doch das nochmal, wenn ich Sache rede, wie der Rainer sagt, wie ich über den Kopf gehe. Es gibt keine dumme Frage heute. Wirklich. Ich darf niemand auslachen. Und mein Problem ist bestimmt, dass ich dort jetzt seit 30 Jahren lebe und als Journalist dann natürlich hauptberuflich Zeit gehabt habe, mich der Sache nachzugehen, auch längere Zeit. Ja. Also für das Buch über die Palästinenser habe ich 11 Jahre recherchiert, war sehr viel auf der palästinensischen Seite. Manchmal frage ich mich halt, ob es eine ausgeschmissene Zeit war, aber so ist es leider.
Okay, zweite Runde, Nahe Osten, aktuell. Wieder ein paar Takte von dir und dann gibt es Möglichkeiten der Rückfragen.
Also ich sage vielleicht ein paar Sätze. Du wolltest wissen mit der Niederlage des Islamischen Staates. Ich möchte euch ganz klar sagen, ich bin mir nicht sicher, dass der Islamische Staat weg ist. Dass das Gebilde, was es da mal gab, Islamischer Staat heißt, hängt mit unserer Wahrnehmung zusammen. Mir hat Jahre zuvor Sheikh Naif Rajoub, das war der Freund oder der Bruder von Jibril Rajoub, der Jibril Rajoub war der Sicherheitschef vom Arafat, ja, der mächtige Mann in der Westbank, und sein Bruder war Hamas-Sheikh. Der wurde dann später, 2006, als es eine Regierung gab, die von der Hamas dominiert wurde, da wurde er Jerusalem-Minister. Und dann ist er wieder im Gefängnis gelandet, weil die Israelis so Leute dann eingesperrt hätten. Ja. Aber ich saß mit Naif Rajoub zusammen in Dura, südlich von Hebron, und habe gesagt, jetzt erzähl mir doch mal, was ihr wollt. Mich hat immer Theologie interessiert. Mich hat immer interessiert, wie ticken die Leute. Nicht, was sind sie wann gemacht oder wo war er verantwortlich für irgendeine Bombe, die explodiert ist. Sondern was bringt denn dazu? Und da hat mir Naif Rajoub gesagt, weißt du, die Idee von einer Nation und die Idee von einem Staat und die Idee von einem Nationalstaat ist eine europäische Ideologie, die hat mit uns nichts zu tun. Ihr guckt mich jetzt ganz erstaunt an, weil ihr gar nicht anders denken könnt als in Nationalstaaten. Ich habe dasselbe mal in Uganda gemacht. Und da sitzen diese ganzen, was darf ich denn jetzt noch sagen, um politisch unkorrekt zu werden? Also ihr wisst schon, früher haben wir Neger gesagt, also die Hyperpigmentierten, ja, die sitzen da, die strahlen mich plötzlich an und sagen, endlich ein Weißer, der es blickt. Weil die in Afrika auch das Problem haben, dass die ganzen Nationalstaaten, die es dort gibt, sind Produkte des Kolonialismus. Und der Naif Rajoub, ich habe dann gefragt, ja, um was geht es euch denn? Und dann nimmt er mich in islamisches Denken hinein. Das ist ein bisschen kompliziert, das stimmt, weil es ganz andere Denkweise ist. Da sind wir überhaupt nicht drauf trainiert. Er sagt, wir denken nicht in Stadien. Und dann erzählt er mir die Idee von einem Kalifat. Das kann man nicht übersetzen. Das ist ein Wort, das hängt mit der Herrschaft zusammen, ist ein Herrschaftsbereich. Und wir haben das, zum Teil Moslems, auch wenn sie dann Englisch gesprochen haben, haben das islamische Staat genannt. Aber in dem Augenblick, wenn die Arabisch sprechen, reden die vom Kalifat. Und die Idee ist nicht tot, die ist nicht verloren. Wer verloren hat, ihr Lieben, ist Amerika. Amerika hat in Schimpf und Schande Afghanistan verlassen. Amerika hat seit dem Zweiten Weltkrieg keinen Krieg mehr gewonnen. Der Punkt ist, dass die Muslime da an diesem Punkt viel längeren Atem haben. Wenn wir biblisch denken würden, dann würden wir auch in Jahrhunderten denken, weil Gott in Jahrhunderten denkt und über Generationen hinweg denkt. Aber ich will jetzt noch nicht auf die Bibelarbeit kommen. Ja? Aber ihr merkt, da rutsche ich rein. Das sind ganz andere Denkweisen. Und deshalb es ist interessant, dass mir israelische Terrorexperten sagen, wenn die einen Terroranschlag oder ein Terrorproblem analysieren, dann unterscheiden die sehr hart zwischen dem, was jemand für Mittel hat, für Möglichkeiten hat und dem, was einer für Motivation hat. Also, um das klar zu machen, wenn ich dem Martin jetzt eine Bombe gebe, dann heißt es noch nicht, dass wir hier in die Luft fliegen. Weil ihm wahrscheinlich die Motivation fehlt, um uns in die Luft zu springen. Ihr müsst so, Leute, wenn ihr von irgendwelchen Hamas-Leuten, ich habe da genauso, ich habe eine Telefonnummer von Mahmoud Azahar auf dem Tempel, das sind Leute, ja? Ihr müsst wissen, wie die denken, wie die ticken. So, wenn jetzt aber hier einer von denen säße, ich habe jetzt Mahmoud Azahar genannt, ich könnte Mohammed Def nennen oder andere. Wenn der jetzt hier säße und hätte die Motivation, uns alle in die Luft zu sprengen, aber er hätte keine Bombe und wüsste nicht, wie man die macht, dann kann er auch nichts machen, richtig? Dann kann er höchstens das Messer nehmen, das der Elias hier fahrlässigerweise liegen hat. Also. Aber da wird er auch schon fertig zu dritt oder zu viert mit ihm, ja? Versteht ihr? Das sind die zwei Sachen. Und jetzt sagen mir Terrorexperten, die Möglichkeiten, Terroranschlag auszuüben, die können wir in den Griff bekommen. Also wir können in den Griff bekommen, dass der keinen Sprengstoff machen kann. Wir können in den Griff bekommen durch die Mauer, dass er nicht von A nach B kommen kann. Wir können den ins Gefängnis einsperren. Alle Möglichkeiten, also gibt es alle möglichen Möglichkeiten, dass er keine Möglichkeit hat, einen Terroranschlag auszuführen. An die Motivation, einen Terroranschlag auszuführen, kommen wir nicht dran. Und im Gegenteil, durch unsere Möglichkeiten, also wenn wir zum Beispiel eine Mauer bauen, kann es sein, dass die eine zusätzliche Motivation kriegen, um einen Terroranschlag auszuführen. Das heißt, wenn wir den ins Gefängnis sperren, wir wissen, dass wir den nicht verändern im Gefängnis. Da wird er höchstens noch bitterer und wir hatten jetzt in letzter Zeit zwei letzten Leute freigelassen worden und dann übt es einen Terroranschlag aus. Und was mich interessiert als Theologe, sage ich jetzt mal, das war immer die Motivation. Und jetzt in letzter Zeit hatten wir Israelis, die haben gesagt, wir sind vom islamischen Staat. Von der Denkweise her ist das genau, was die Hamas sagt. Von der Denkweise ist das genau, was der islamische Dschihad sagt. Von der Denkweise ist das der Hintergrund von einem Herrn Erdogan. Teil von der NATO. Nur um da die militärischen Grenzen, die heute so wichtig sind, klarzustellen. Ja? Also, da kommen wir an ganz gruselige Sachen dran. Die lassen sich nicht mehr so packen. Und deshalb, ich glaube nicht, dass der islamische Staat verloren hat. Ich glaube nicht, dass der islamische Staat besiegt ist. Ich glaube, dass wir in eine bestimmte Phase übergegangen sind. Und ich sehe, dass die Existenz des islamischen Staates und das, was dort gemacht wurde, sehr viel gemacht hat in der arabischen Welt, aber das werden wir erst in, vielleicht erst in Jahrzehnten sehen. Ich habe das persönlich miterlebt. Du stellst unter anderem auch die Frage nach traditionellen Christen. Ich weiß nicht, ob das mit traditionellen Christen so viel gemacht hat. Da wurden ganz viele alte christliche Gemeinden ausgelöscht. Aber gleichzeitig wurde in Muslimen etwas wach. Und ich habe das persönlich miterlebt bei guten Freunden von mir. Ich habe jetzt ein Gesicht von mir, dessen Vater war der letzte Großmufti von Jerusalem, den der König Hussein, also der alte König Hussein, ja, eingesetzt hat. Und wenn ich Gedankengut von der Hamas wollte und das erklärt haben wollte, weil es mir zu kompliziert war, dann bin ich zu ihm gegangen. Wir hatten eine Phase, da waren wir so miteinander in der Diskussion drin. Also er hatte eine Phase, da hat er gedacht, ich bin so interessiert, weil ich irgendwann zum Islam konvertieren will. Das hat dann aber nicht so ganz geklappt. Und dann hat er geblickt, mich interessiert einer, wie er denkt. Und versteht er ihn von vornherein, sagt er, ja, aber ich habe recht und ich missioniere dich jetzt. Da erzählt er mir. Und ihr müsst aussehen, Orientalen brauchen Zeit. Also diese Freundschaft zieht sich über 20 Jahre, über 30 Jahre hin. Und ich habe bei ihm mitgekriegt, was das macht, wenn diese arabischen Männer, der ist mittlerweile auch schon Großvater, die kriegen auf dem Handy nicht die zensierten Bilder, die ihr hier kriegt, sondern versteht ihr, da wird nicht das gezeigt, da wurden Köpfe abgeschnitten, sondern da sieht man dann, wie das da aussieht und da aussieht. Die Araber haben da sehr wenig Zensur. Und das macht mit denen auch etwas. Weil es Geschöpfe sind, die im Bild Gottes geschaffen sind. Und ich habe das mitbekommen bei ihm, wie er mir gegenüber sitzt, wenn er zum Kaffee trinkt und plötzlich platzt es aus ihm heraus. Das sind immer mal wieder so Gesprächsfetzen, die ziehen sich über Jahre, über Jahrzehnte hinweg. Dann platzt es aus ihm heraus, dass er sagt, aber das sind keine Moslems. Er meint Daesh. Also ich sage nicht Islamischer Staat, das ist die arabische Abkürzung dafür, für Islamischer Staat. Das sind keine Moslems. Das hat Mohammed nie gewollt. Dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, weißt du was? Das möchte ich, dass du mir das aus euren Schriften beweist. Und sein Bruder ist Professor für Hadith. Hadith, das sind die Anekdoten, das sind die Erzählungen über das Leben von Mohammed. Das, was im Islam das Neue Testament wäre, wenn der Koran das Alte Testament ist. Ja? Ich muss euch ganz klar sagen, ich warte bis heute auf eine Antwort von ihm. Ihr dürft da nicht kommen. Ihr müsst sehen, bei Muslimen ist und bei Orientalen ist die Ehre ganz wichtig. Und was viele von uns machen, wenn sie sagen, ich muss jetzt Recht behalten, dann, was sie dann machen, ist, sie walzen eine andere Person nieder. Ich glaube, es war Tas Abu Saada, dieser Leibwächter von Arafat oder der Scharfschütze von Arafat, der zum Glauben an Jesus gekommen ist, der geschrieben hat in einem seiner Bücher, was bringt dir es, wenn du theologisch Recht behältst, aber dir der Mensch innerlich praktisch entgleitet? Recht. Ich möchte euch über diesen Freund sagen, er hat mir nicht den Beweis gebracht, dass der Mohammed, er wird ein Problem haben, das weiß ich. Ich habe viele von den Sachen gelesen. Aber ich weiß, dass dieser Freund vor einiger Zeit in die Fernsehkamera hinein gesagt hat, dass er an Jesus glaubt. Jetzt muss ich euch aber allerdings gleich auch noch sagen, und ich verstehe ihn da sehr gut. Er saß mir vor einiger Zeit mal gegenüber und hat gesagt, ja, ich glaube, dass Jesus das die Probleme dieser Welt löst. Übrigens, seine Frau weiß das nicht, dass er das glaubt. Weil das vor allem, wenn man aus einer großen Familien kommt, in Jerusalem, das kann lebensgefährlich, oder das ist lebensgefährlich. Aber dann sagt er mir, aber weißt du was, ich will nie Christ werden. Das sind so ein paar Sachen, wo er Christen anguckt. Es fängt an bei dem, wie die Christen ihre Frauen rumlaufen lassen. geht weiter mit dem, dass Christen überhaupt kein Problem damit haben, dass Frauen Männer ansprechen. Das sind eine ganze Reihe von anderen Dingen. Also ihr müsst es von außen sehen und müsst sehen, dass es in der christlichen Welt heute überhaupt kein Problem ist, dass Männer Männer heiraten und Frauen Frauen und Kinder im Kindergarten schon auswählen müssen, ob sie jetzt Bub oder Mädchen sein wollen oder wie auch immer das läuft. Ja? Nee, das sind Dinge, die von außen gesehen, ich habe euch vorhin erzählt, dass ich in Uganda war, ich wurde dort zuerst abgecheckt von einem Berater des Präsidenten, ob ich nicht zu diesen deutschen Predigern gehöre, die das Evangelium der Homosexualität verkündigen. Ihr wisst nicht, was durch das, was wir nach außen spiegeln, als Gemeinschaft von Christen, was das weltweit macht. Und das führt dazu, dass Muslime sagen, ja, Jesus ist die Antwort, aber Christen niemals. Niemals. Ihr habt mittlerweile in der arabischen Welt ganze Kirchen. Ich weiß das aus erster Hand. Wo ganze Kirchen sagen, aber wir wollen keinen Kontakt zur westlichen Welt. Das ganz große Problem ist, dass wenn du als Moslem dich bekehrst zu Jesus, dann wirst du mit Geld überschüttet und das haben die in Deutschland noch nicht geblickt, aber Geld kann ein Fluch sein. Das ist ganz, ganz problematisch, wenn wir zu viel Geld haben und nicht wissen, was wir damit anfangen. Und das sind Dinge, das können wir von Muslimen lernen. Übrigens, mir ist auch in diesem Zusammenhang manches aufgegangen, durch dieses Zusammensein mit Muslimen. So, was wir jetzt haben, wenn wir den Nahen Osten größer, du hast gesagt, ich soll Abrahams Abkommen erklären. Ihr habt es mitgekriegt, dass es Friedensabkommen, also ich sage jetzt mal Friedensabkommen, die heißen nicht Friedensabkommen, zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain und Sudan und Marokko. Jetzt kommen vielleicht noch andere Länder dazu. Also arabische Staaten, die gesagt haben, wir wollen eine Beziehung mit Israel. Ich verrate euch hier was. Die haben schon seit Jahrzehnten eine Beziehung mit Israel. Ich habe einen persönlichen Freund, einen Juden, der kommt aus Marokko. Da habe ich schon vor 15 Jahren mitbekommen, dass die Sicherheit auf dem Flughafen in Casablanca von Israelis verantwortet wird. Ich habe selber die Leute kennengelernt, die Leibwächter ausbilden. Und ich weiß, dass das saudische Königshaus, das bis heute keine Beziehung zu Israel hat offiziell, die Leibwächter des saudischen Königshauses sind alle von Israelis ausgebildet. Und da gibt es, ich sage jetzt mal, da gibt es, das sind nicht Untergrundarmeen, aber das sind Leute, die haben die gleiche Ausbildung durchlaufen, die würden nie gegeneinander kämpfen. Ich stand dagegen neben einem. Der kriegt so eine Nachricht und sagt, oh, hier kriege ich gerade eine Anfrage für 15 Leibwächter vom Muammar Gaddafi. Dann sagt er, aber dem kann ich gleich absagen, wir sind schon auf der anderen Seite involviert. Und wir haben das, dass wir nie unsere eigenen Leute gegeneinander. Versteht ihr, da laufen ganz andere Fronten, als wir denken. Und wenn ihr die Berichterstattung gesehen habt, zum Beispiel auf Englisch, dann steht da nirgends in den Vereinigten Arabischen Emiraten, dass es um ein Friedensabkommen geht. Weiß jemand, wie die das nennen? Die nennen das nur Normalisierungsabkommen. Und sie sagen, wir wollen jetzt endlich auf der politischen, auf der diplomatischen Ebene das nachholen, was im täglichen Leben schon lange der Fall ist. Wer daran schuld ist, das war nicht der Herr Trump und auch nicht der Herr Netanyahu. Die beiden hätten gern, ja, wir machen jetzt die Abrahamsabkommen. Und die haben sich dann auch da vor dem Weißen Haus groß abbilden lassen und das habt ihr in der Zeitung gesehen. Wer das gemacht hat, das sind vor allem die Iraner, dass sie das offen rausgebracht haben. Weil der Hass zwischen Iranern und Arabern an vielen Stellen viel größer ist als der Hass von irgendwelchen Arabern oder Muslimen auf die Juden. Und weil der Hass zwischen Schiiten und Sunniten viel größer ist als der Hass zwischen irgendwelchen Nichtjuden und Juden. Und das sind Dinge, Da müssen wir aufwachen. Jetzt kommt noch was weiteres dazu. Also Iran, dass der Iran hochkommt und dass der Westen den Iran nicht in den Griff bekommt. Und der Westen, ja, da kommt jetzt der Westen dazu. Amerika, wo ist Amerika? Wo ist Europa? Da muss ich jetzt zurückgehen im arabischen Frühling. Es tut mir leid, Rainer, ich schaffe es nicht einfacher zu werden. Ich versuche es so einfach wie möglich zu machen. Aber ich muss zurückgehen im arabischen Frühling. Erinnert euch noch an Herrn Obama? Das war so 2011 oder so. Ja. Da hat er dann eine Nahostreise gemacht und hat dann unter anderem auch in der Al-Azhar-Universität gesprochen, in Kairo. Und ihr wisst ja, der Herr Obama kommt von einem Volksstamm, der ist sehr für Demokratie. Oder vielleicht heißt es dort auch Demokratur, ich weiß nicht so recht, aber auf jeden Fall okay. Und er kommt natürlich, wenn er dann in Ägypten landet, dann sagt er, ich bin für die Bevölkerungsmehrheit. Die Bevölkerungsmehrheit in Ägypten ist Moslemsbrüder. Und was der Herr Obama letztlich gemacht hat, ist, er hat dem Herrn Mubarak, Hosni Mubarak war der ägyptische Präsident mal, ja, der hat ihm eigentlich gesagt, den lassen wir fallen. Ist doch ein blutiger Diktator. Dass der Herr Mubarak ein blutiger Diktator war, das wussten wir 30 Jahre lang. Wir hatten zwei sudanische Kinder bei uns und der kleine Freedom Heser, der war, wann war das, 2008 oder so, da gab es ein Massaker in Kairo gegen sudanische Flüchtlinge von ägyptischen Sicherheitskräften. Da lag der Freedom unter einem Haufen von Leichen. Ich habe solche Storys sonst nur aus dem Holocaust gehört. Und er und seine zwei Schwestern, die eine war schwanger mit 17, die sind barfuß durch den Sinai gelaufen. Das lief alles irgendwo an uns vorbei. Aber letztendlich steht dahinter der Herr Mubarak und das hat niemand berichtet. Und damals hat auch niemand Lügenpresse gerufen, weil man wollte ja unsere ZDF und ARD-Studios und so in Kairo nicht gefährden. Aber man wusste das. Wenn man sich dafür interessiert, dann wusste man das. Und deshalb, dass der Herr Obama dann 2014, glaube ich, gesagt hat, der Herr Mubarak war doch ein blutiger Diktator, da haben die meisten im Nahen Osten gesagt, so what? Wissen wir doch. Er ist übrigens nicht der Einzige. Es gibt noch zwei oder drei. Oder fünf oder zehn. Oder mehr. Aber die Botschaft war eindeutig. Wenn es Amerika passt, dann lässt es einen 30 Jahre alten Freund, also der war älter, der war 70 Jahre, aber er war 30 Jahre der Freund Amerikas, dann lässt es ihn einfach fallen und sagt, wir sind für Demokratie, wir sind gegen so blutrünstige Diktatur, da alles so edle Ziele. Die Botschaft für die arabische Welt war eindeutig, auf eine Demokratie ist kein Verlass. Punkt. Dann kam der Herr Trump, wenn ich mich recht erinnere, nach dem Herrn Obama, und er hat dann was sehr Gescheites gemacht. Er hat seine erste Reise nach Riyadh gemacht und hat da die ganze islamische Welt vor sich sitzen gehabt. War übrigens auch gar nicht so dumm. Der Herr Trump hat da was geblickt. Also ich bin kein Trump-Fan. Ich habe übrigens drei amerikanische Schwiegerkinder. Ich habe die ganze Palette von inneramerikanischen Diskussionen bei mir am Tisch sitzen, wenn die da sind. Ja? Und dann sage ich ganz freiheitliebend, aber hier bin ich als Deutscher der Vater der Familie und hier herrscht Meinungsfreiheit. Also das verordne ich ganz diktatorisch und da schäme ich mich auch nicht dafür. Ja? Wisst ihr, wenn ihr so Hyper-Pro-Trump-Leute neben Hyper-Pro-Biden-Leute sitzen habt, das ist, da geht's los. Aber die Botschaft, ich rede jetzt die Botschaft in die arabische Welt hinein, war, auf Amerika ist kein Verlass. Und dann guckt zurück, was hat Amerika erreicht durch seine militärischen Abenteuer? Die taumeln von einer Niederlage zur nächsten Katastrophe, zum nächsten verlorenen Krieg. Und auch wenn wir das nicht hören, das kostet Tausenden, das kostet Millionen von Menschen das Leben. Wir hören jetzt nicht mehr, mehr viel von Afghanistan, aber wenn ihr Beziehung zu Missionaren habt, die dorthin Kontakte haben, dann wisst ihr, was dort läuft. An manchen Stellen, die Oberfläche. Das sind ja nicht nur Muslime gegen Christen, das sind ja Muslime gegeneinander. Das sind Männer gegen Frauen, das sind alles möglich und unmöglich. Ich habe mal vor ein paar Jahren einen amerikanischen Oberst gefragt, weil das für mich eine echte Frage ist, wie kommt es, dass Amerika, dass die Vereinigten Staaten von Amerika, die ich eigentlich sehr bewundere, und wenn ich mir Freunde wünsche, dann Amerikaner, wie kommt es, dass die so wenig erfolgreich sind? Ihr habt überzeugte Amerikaner, die Araber sind. Die müssen euch doch erklären können, wie arabische Mentalität funktioniert. Ihr habt einen Haufen Afghanen in Amerika. Ihr habt die Leute alle im Original. Nicht wie bei uns, wo alles reine Schwaben sind. Ja, also das ist, versteht ihr, ich meine, wir sind hier noch alles relativ, ich weiß nicht, wie man das sagt, Monokultur oder so, ja. Ich tanze da immer, wenn ich was, dass ich politisch nicht unkorrekt werde. Bitte entschuldigt mich, das ist einfach eine, ich war zu lang weg, ja. Also, die Amerikaner haben alles. Und dann sagt mir dieser Oberst, der jahrelang im Irak stationiert war, sagt, das ist eine verhängnisvolle Mischung aus Arroganz und Naivität. Arroganz, wir machen es, wir kriegen es im Griff, wir schaffen das. Und Naivität, dass man meint, die müssen alle wie wir denken. Wir müssen alle dieselben Werte haben, wir müssen alle dieselben Ziele haben. Und diese Mischung führt dazu, was wir übrigens nicht nur im Nahen Osten, sondern weltweit sehen. Und was ich gedacht habe, ist, wir Deutschen sind da gar nicht so weit weg davon. Und wir Europäer auch nicht. Und das ist das Gefährliche. Was jetzt passiert ist mit diesem Normalisierungsabkommen, also dass die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Sudan und Marokko mit Israel Normalisierungsabkommen unterschrieben haben, keine Friedensabkommen, und sagen, Frieden habt ihr, sagen wir die Israelis, haben wir genug, was wir brauchen ist Normalität. Zum einen ist es ein klares Zeichen in Richtung Iran, ihr legt euch hier nicht mit Einzelnen an, es ist ein klares Zeichen an den Westen, wir vertrauen euch nicht. Wir würden das nie so sagen, das wäre viel zu diplomatisch dazu, ja, aber wir brauchen euch auch nicht. Wir haben andere Partner. Und ein klares Zeichen, zum Beispiel an die Palästinenser, und MBS, Mohammed bin Salman, der saudi-arabische Kronprinz hat es sogar im Klartext gesagt. Er hat den Palästinensern gesagt, jetzt reißt euch mal zusammen, macht mit den Israelis Frieden und lasst uns zu den ernsthaften Fragen kommen. So was würde ich gerne mal aus Deutschland hören. Und, aber selbst in christlichen Kreisen, ja, kommt es dann wieder und sagt, wo ist jetzt der Konflikt? Es läuft an manchen Stellen auf einer ganz anderen Ebene. Übrigens, das mit den auszubildenden Leibwächtern, das war schon vor 15 Jahren. Das ist nicht jetzt in den letzten 2, 3 Jahren. Es geht lang zurück. Ich halte jetzt mal hier die Luft an. Bitte, es gibt keine dummen Fragen. Da sagt mir Johannes, wir haben absolut nicht verstanden, was du da wolltest. Ich weiß, dass das alles nicht einfach ist. Wir sind jetzt noch nicht beim wirklich Wichtigen gekommen. Da kommen wir heute wieder dazu, ja, zur Bibel. Gibt es Sachen, wo er sagt, da wollten wir noch mal näher einhaken? Darf ich mir auch immer unterbrechen?
Vielleicht kann ich noch einen Takt zu Jordanien sagen. Also wenn man sich die Länder um Israel herum anguckt, Libanon, Failed State, Syrien, zusammengebrochen, Jordanien scheint relativ stabil zu sein.
Ja, aber jetzt noch ein recht fitten König hat und der eine recht klare Machtbasis unter seinen Beduinen hat. Aber ihr müsst sehen, Jordanien ist ein Land, wo 20% der Menschen, die in Jordanien leben, keine Flüchtlinge sind. Habt ihr das? Habt ihr euch schon mal beschwert über zu viele Flüchtlinge? Guckt in Libanon rein, dort sieht es noch goldig aus, dort sind von 5 Millionen oder 4 Millionen Menschen nur 1 Million Flüchtlinge. Also um das auf Deutschland zu übertragen, wenn ihr hier 20 Millionen Flüchtlinge jetzt hättet, dann könntet ihr mal mit den Luxusstaaten im Nahen Osten anfangen, um die Wette zu jammern. Syrien ist ein Riesenproblem, das lasse ich mal raus, wir können gerne darüber sprechen. Jordanien, hast du gefragt. Hat dieses Königshaus, das ein Problem hat, der König Abdallah II., so sagt mir mein Freund, also versteht er als, über den ich vorhin erzählt habe, den Sohn vom Großmufti, ja? Als sein Vater, der Großmufti, gestorben ist, da kam ich hin und habe, das macht man so, sagt dann sein Beileid und so, und dann gibt es davor auf der Straße ein Riesenzelt, wo sich alle versammeln und Kaffee trinken und schweigend zusammensitzen oder auch palabern, je nachdem. Und er nimmt mich so an der Hand und sagt, du kommst nicht hier hin, du kommst zu den wichtigen Gästen. Und dann zieht er mich hinten rein und setzt mich da ab bei der Delegation von König Abdallah. Aber dieser Freund, also der von der Familie her eine engere Beziehung zum jordanischen Königshaus hat, der hat mir mal gesagt, ja, der Abdallah, der hätte halt mehr Kaffee trinken sollen, anstatt studieren. In Oxford oder wo auch immer. Ja? Der Punkt ist, der hätte mehr Kaffee trinken sollen mit seinen Beduinen. Und da gab es eine Sache, wo es ganz gewackelt hat. Ich meine, der Abdallah hat dann das Gute, der reitet richtig gut sein Pferd. Also heute, das heißt, er fliegt irgendein Kampfflugzeug, ja. Und dann war ja mal was mit dem Islamischen Staat, wo die einen Piloten verbrannt haben. Und da ist der Abdallah selbst ins Flugzeug gestiegen. Da steht so wie der alte Mohammed aufs Pferd. Und ist losgefahren und hat denen eins reingebombt. Da hat auch niemand geschrien von wegen Menschenrechtsverletzungen. Man kann doch nicht, wenn die einen umbringen, dann plötzlich da was weiß ich was zusammenbomben. Der Abdallah hat reingebombt. Und das fand seine Jordanier klasse. Da haben wir jetzt wieder einen König, der reitet voran. Versteht ihr? Mit gezogenem Schwert. Sieht heute etwas anders aus, aber. Die Sache ist sehr, sehr, ich sage jetzt einmal, wackelig. Auch beim Abdallah. Wenn ich in Jordanien als Journalist unterwegs sein möchte und ich euch heute hier erzähle, dass seine Herrschaft gefährdet ist und er das mitbekommt, dann brauche ich gar nicht mehr kommen. Das ist die Nicht-Nachricht, dass Abdallah wackelt. Ihr müsst jetzt auch noch verstehen, Abdallah ist ein direkter Nachfahre vom Propheten Mohammed. Auch das spielt eine Rolle. Das ist noch ein echter König. Der hat noch Vorfahren. Und jetzt sage ich euch aber noch was anderes. Ich habe gerade letzte Woche einen Palästinenser erlebt, der zum Glauben an Jesus gekommen ist, in Jordanien. Das erste war dann, dass sein Schwiegervater seine Frau interviewt hat und gesagt hat, was denkst du dazu? Und sie nicht klar gesagt hat, dass sie gegen ihren Mann ist. Was dann der Schwiegervater machen musste, ist, er hat seine Tochter umgebracht. Es geht ganz schnell. Was für mich erstaunlich war, ist, dass dieser Jordanier, der an Jesus glaubt, ein ehemaliger Moslem, dass in letzter Zeit ist es so, dass jetzt für ihn etwas gekommen ist, dass er gemerkt hat, aufgrund dessen, was Jesus in seinem Leben gemacht hat, muss er was mit seiner Beziehung zum jüdischen Volk machen. Und da muss sich was verändern. Und dann kam in diesem Zeugnis so ganz nebenbei der Satz, ich muss lernen zu vergeben. Was er jetzt natürlich denkt, auch nachdem vorhin die Frage mit den Flüchtlingen da war, mit den palästinensischen Flüchtlingen, ja klar, der Jordanier, der muss jetzt lernen, den Israelis zu vergeben, richtig? Die Sache war, er hat es dann zum Glück ausgeführt, er wurde, glaube ich, von jemandem gefragt, er hat es dann zum Glück ausgeführt, ich muss lernen, den Jordaniern zu vergeben. Problem beim Vergeben sind nicht die Israelis, sind die Jordanier. Mit den Palästinensern und 80% der jordanischen Bevölkerung, also derer, die jordanischen Pass haben, sind Palästinenser. Das ist auch eine Zahl, die davon nicht im Internet steht, glaube ich, 65% oder so. Das ist eine Zahl, die davon nicht zu nennen. Ja? Man kann da mit den Prozentzahlen auch etwas jonglieren. Also, da laufen ganz andere Dinge. Und ich würde mich heute nicht trauen, etwas über die Stabilität Jordaniens zu sagen. Ihr müsst eines sehen, das Problem ist nicht, ob Abdallah, so sehr er Diktator ist, so sehr er König ist, der von Mohammed abstammt. Das Problem ist nicht, ob er eine gute Beziehung mit Israel hat. Das Problem ist seine Bevölkerung. Und die Bevölkerung in Jordanien hasst Israel. Hasst das jüdische Volk. Das ist ein ganz, ganz tiefes Problem, übrigens in der arabischen Welt durchweg. Und wenn ihr sagt, ja, aber die Christen müssen doch da rauskommen, die Christen sind oftmals diejenigen, die auch unter den Palästinensern, die Juden noch mehr hassen als die Muslime. Wenn ihr zurückguckt, wenn ihr zum Beispiel guckt, welche Araber können es sich leisten, in der israelischen Armee zu dienen, dann sind es zuerst die Muslime. Und erst jetzt seit 2010, 11, seit dem arabischen Frühling kommen langsam Christen, die sagen, wenn wir uns jetzt nicht auf die Seite der Juden stellen, dann gibt es uns in 20 Jahren nicht mehr. Also das sind, und ich hab gruselige Dinge aus erster Hand von arabischen Christen gehört, von Palästinensern, übrigens von Evangelikalen. Ich kann euch die Bibelschulen sagen, wo da Mitglieder in Deutschland waren. Gruselige Sachen gehört über Juden. Und deshalb, das ist eine sehr, sehr problematische Lage. Das gilt also nicht nur für Jordanien, das gilt auch für Ägypten zum Beispiel. Für Syrien, dort im Libanon. Im Libanon sind diejenigen, die pro Israel waren. Deswegen hat auch der Rückzug im Jahr 2000, aber jetzt meine ich wieder kompliziert, so tiefe Wunden hinterlassen. Ja, das waren die Schiiten. Die Leute, die natürlicherweise zur Hisbollah gehören, die haben mit Israel kollaboriert oder zusammengearbeitet. Es kommt immer darauf an, woher er kommt, wie er das dann nennt. Ja. Die haben Frieden gelebt. Oder Kooperation gelebt. Ja. Wenn er böse seid, sagt er kollaboriert, so wie ich gerade. Ja. Also es gibt bei denen, wir müssen jetzt auch zurückgehen, ja, mit der Geschichte, also mit dem König Abdallah zum Beispiel, da gehört eine ganze Geschichte dazu, dass sein Großvater, der Urgroßvater war der König Abdallah der Erste, das war der Abdallah ibn Hussein, und also der Urgroßvater vom jetzigen König Abdallah, das war der Scherif von Mekka, den das Haus Ibn Saud vertrieben hat. Ihr kennt den Film Lawrence von Arabien? Also aus der Zeit, ja, da kommt der Faisal rein und so. Und da müsst ihr sehen, dass da auf der arabischen Halbinsel, und Jordanien gehört ja zur nördlichen arabischen Halbinsel, da gehören diese Streitigkeiten mit. Und eigentlich ist der Abdallah, steht er in der Erblinie der Scherifen von Mekka. Das ist eine große Herausforderung ans Haus Ibn Saud. Das habe ich euch übel verwirrt. Ja. Aber der Rainer hätte euch erwarnen können, dass wenn man sich das sagt, also wir nehmen uns jetzt mal einen Tag Zeit, um da reinzusteigen, das ist leider nicht so einfach, wie uns die Bundesregierung das oft glauben macht. Dort hinten kommt gerade eine Frage. Ja, Rainer, du vergisst Mittagessen nicht und sagst einfach Amen, dann hören wir auf.
Mich wird noch interessieren, Russland ist ja zurzeit in aller Munde, wie das Verhältnis, das augenblickliche Verhältnis von Russland zur arabischen Welt und zu Israel aussieht.
Wie viel Zeit haben wir? Und das war jetzt so, wie das Verhältnis Russlands, also nicht wie das Verhältnis der arabischen Welt zu Russland ist, nicht wie Israels zu Russland ist, sondern Russlands zu Israel. Also ihr müsst auch da verstehen, da muss ich jetzt die Fähigkeit haben, in den Kopf von Putin reinzurutschen. Was Russland sieht sich neben, also sowohl der Herr Erdogan als auch der Herr Putin, haben irgendwelche so alt-osmanische Gespinste im Hirn. Also die denken in Großreichen. Und was das große Problem vom Herrn Putin gerade ist in Jerusalem, ist das, die weißrussische Nikolaikirche heißt sie, glaube ich. Wenn er von der Grabeskirche aus runterkommt und dann in Schukrein links Richtung Damaskus vorläuft, da gibt es links so ein Kirchengebäude. Das war immer etwas sehr verhalten. Es sind riesige Hallen drin, das gehört den Weißrussen. Und das hätte der Herr Putin gerne. Und übrigens auch natürlich den Russian Compound. Ja. Also da gibt es einige große Besitztümer, die Russen gebaut haben und wo Russland Anspruch drauf hat. Sie haben jetzt gefragt nach der Beziehung von Russland. Ich glaube dann, dass Russland einfach in Tartus zum Beispiel seinen Hafen hat und es braucht den Hafen in Tartus, weil der Herr Erdogan, der ja so das osmanische Gegenstück zum Herrn Putin ist und je nach Lust und Laune oder Adrenalinspiegel oder Hormonspiegel, ich weiß nicht, was da alles kommen kann, ja, lässt er dann Schiffe durch den Bosporus oder nicht? Eigentlich müsste es, aber dann denken die Europäer mal wieder, man soll es auch sperren für den Herrn Putin oder wie auch immer. Für den Herrn Putin ist Tartus, das ist ein Hafen, etwas nördlich vom Libanon, in Syrien. Das ist eine riesige russische Militärbasis. Ist für den Herrn Putin wichtig, nicht nur im Blick auf Syrien jetzt, sondern im Blick aufs Schwarze Meer, im Blick auf Afrika, im Blick auf den Suezkanal und andere Dinge. Und da kommen geostrategische Überlegungen rein, die sehr kompliziert werden. Und wo ich jetzt dazu sagen muss, ich verstehe auch nicht alles, was der Herr Putin wollte. Ich bin kürzlich bei einer Reisegruppe furchtbar ins Fettnäpfchen getappt, weil ich versucht habe zu erklären, wie der Herr Putin denkt. Und dann wurde mir gesagt, ja, du verteidigst ja Putin. Da habe ich gesagt, nee. Aber wenn man in Nachbarschaft von einem Bären wohnt, man kann diesen Bären nicht erlegen, man kann ihn auch nicht einsperren, dann muss man sich so verhalten. Ich hab mal in Vancouver studiert, da kamen die Bären von Norden rein, ja. Und da muss man einfach dann die Mülltonnen aufhängen, damit sie sich nicht umstoßen. Und wir hätten in Europa manche Mülltonnen aufhängen müssen, weil der Bär natürlich irgendwann mal kommen kann. Und das heißt nicht, dass ich den Bär gut finde. Bitte nicht missverstehen. Aber Russland ist mit einer Bauernschleue in ein Vakuum hineingegangen, das Amerika hinterlassen hat. Und das ist ja nicht nur Syrien, das ist Ägypten, das ist Libyen, wo die Russen ganz breit reinkommen. Dann geht es in Afrika. Und die großen Konkurrenten von den Russen sind die Chinesen. Und da merkt er jetzt, das läuft auf einer ganz anderen Front, wo wir denken, ja, wo sind wir Europäer? Eine gute Frage. Und die Chinesen machen das ja auch nicht mit einer großen Militärkraft, sondern die Chinesen haben jetzt versucht, den Hafen von Haifa zu kaufen. Und Athen gehört ihnen schon. Versteht ihr? Da könnt ihr dann bald fragen, welche Autos darf ich dann noch liefern ohne chinesische Zustimmung? Und ihr habt es jetzt vielleicht beim Erdgas gemerkt, dass es war für mich übrigens hochinteressant, wenn es um Russland geht, zu sehen, wie schnell Deutschland und andere Länder mit den arabischen Ländern plötzlich zu einem Erdgasabkommen gibt und da gibt es plötzlich auch irgendwelche Pipelines. Die laufen möglicherweise über Israel, dann dürfen die auch noch ihr Gas dazu mischen. Weil Israel wird durch die Erdgasvorkommen, die gefunden wurden im Mittelmeer, jetzt einer der großen Spieler in diesem Bereich. Israel ist, was Erdgas betrifft, auf Jahrzehnte hinaus unabhängig. Und das sind Dinge, da verschiebt sich gerade geopolitisch ganz, ganz viel und nicht unbedingt in unserem Sinne, im Sinne, dass wir da jetzt Demokratie und westliches Denken und Säkularismus und so, ja, vergessen diese ganzen Sachen. Sondern andere Dinge, die sich da verschieben. Das Deshalb ist auch, wenn Sie jetzt umgekehrt gefragt hätten, die Stellung von Israel gegenüber Russland wird zurzeit heiß diskutiert. Also wer beim News-Ticker da gucken möchte, ja, das ist eine tolle Sache. Aber bitte fragt mich nicht, wenn er nichts versteht. Ich verstehe es auch nicht. Ja, das ist, die Situation Israels ist zurzeit definitiv weit schwieriger als die Situation des ukrainischen Präsidenten. Weil bei Israel ganz viel, Russland ist ganz dick drin in Syrien. Russland mag die Iraner nicht, die Araber mögen die Russen nicht. Aber, ich meine, die Golfstaaten zum Beispiel sind die großen Konkurrenten, was das Erdgas betrifft. Und die unterlaufen jetzt das, wo der Herr Putin vielleicht meint, ich könnte einen Gashahn zudrehen, da sagen die Araber, da drehen wir uns dann auf. Die sind froh. Also von daher, das ist problematisch. Aber auf der anderen Seite hat Russland traditionell natürlich eine Rolle, dass es die alten Regime, die uns am liebsten sind, so wie von Assad zum Beispiel, oder jetzt in Al-Fatah in Ägypten, die haben dabei auch gekriegt, eine Demokratie wollen in der arabischen Welt nicht, weil das dann ganz schnell Muslimbrüder sind. Und Hamas und Islamischer Dschihad und Al-Qaida und die Leute, ja, weil das Volk so. Aber von diesen Regimes wie Assad, wie Abdel Fattah in Ägypten, diese Leute haben verstanden, auf Russland ist viel mehr Verlass als auf Amerika. Das heißt jetzt aber nicht, dass die Russen die Iraner zum Beispiel lieben, weil die Araber hassen die Iraner aufs Blut oder die Araber, die Iraner. Und das ist ein sehr, sehr für uns problematischer Hass, der ist sehr rassistisch. Die Iraner denken, dass der Name Iran schon mit Arisch zusammenhängt. Iranian Area, ja. Und ich hatte das Erlebnis mal in Istanbul, dass ich da vor dem Sultanspalast stand und dann steht mir ein, ich sag mal das jetzt, kohlrabenschwarzer Mann gegenüber. Ich hätte ihn für irgendwie so einen Inder gehalten, ja. Und der hält mir seine Kamera hin und sagt, kannst du mich mal fotografieren? Und dann habe ich gesagt, na klar. Und dann habe ich gefragt, woher kommst du? Er sagte, ich komme aus dem Iran. Das war in Istanbul. Und dann fragt er natürlich gleich zurück und sagt, ja, woher kommst du? Und da habe ich jetzt ein paar Optionen. Und ich habe mir dann überlegt, weil ich gerade auf dem Weg nach Ägypten war und ich wollte nicht, dass die Ägypter wissen, woher ich komme. Und ich wusste ja nicht, ob der jetzt nicht vielleicht auch nach Ägypten fliegt. Da habe ich ihm gesagt, ich komme aus Deutschland. Da guckt er mich an und dann breitet er die Arme aus und sagt, das ist ja wunderbar. Dann sind wir ja beide Arier. Versteht ihr, da habe ich dann auch meine Political Correctness etwas verschluckt. Und habe, also mir lag auf der Zunge, wenn ich so schwarz wäre wie du, dann wäre das Maul halt. Also, aber das geht bis runter nach Indien. Die Brahmanen denken, dass sie rassisch was Besseres sind als die anderen. Und versteht ihr, da kommen Sachen raus. Es gibt einen iranischen Historiker, der schreibt über die Araber und er schreibt dann, er versteht den einzig wahren Gott Allah nicht. Warum der sich nicht öffentlichen Menschen offenbart hat, also wie zum Beispiel die Iraner. Warum hat der sich offenbart diesen Eidechsenmilchsäufern und, pass auf, Kamelmilchsäufern und Eidechsenfressern aus der Wüste? Das ist alles politisch nicht korrekt, aber das schreibt der Herr Tabari, einfach so. Und das sind Dinge, die stecken, also versteht ihr, da ist jetzt was Rassisches drin, Rassistisches drin, da ist was Religiöses drin. Und ihr habt die ganze Sache mit Schiiten, Sunniten dann, ja. Und mir sagt, der Sohn von meinem vorhin erwähnten Arafat-Freund, ja, der sagt, ich heiße Omar mit Vornamen. Wenn ich im Iran aufschlagen würde, die würden mich sofort umbringen. Weil sie schon bei meinem Namen wissen, und die Geschichte hängt damit zusammen, wo ich hingehöre, dass ich Sunnit bin. Und ich habe mich jetzt, glaube ich, so viel verwirrt, dass er sagt, wie kommt man da? Aber das ist die Situation Israels, dass man sagt, wir müssen in diesem Umfeld, das nirgends freundlich ist uns gegenüber. Also vergesst das Wort Frieden. Normalisieren, da können wir rational drüber nachdenken. Aber was dann zählt, sind Interessen. Nicht Werte, Interessen. Wenn ihr sagt, ja, aber wir brauchen doch irgendwelche Werte, auf die wir bauen. Amerika, Europa, nehmt es, was ihr wollt, an christlichen Ländern, was bei denen zählt, sind Interessen. Wenn man darauf nicht eingeht, auch als Israel nicht darauf eingeht, ob der Herr Bennett, der neue Premierminister, da jetzt so hyperintelligent darauf eingegangen ist, mit Russland, da kann man drüber streiten, da wird in Israel heftigst gestritten. Die einen sagen, er ist saudoof, die anderen sagen, er ist hyperintelligent. Also ganz dumm ist er sicher nicht, aber die Frage ist, wie das rausläuft. Ja, das weiß auch niemand. Wann gibt es die Tage?
Jetzt!
Jetzt?
Genau. In Kürze. Also, es beginnt schon verheißungsvoll zu riechen. Eine Frage können wir vielleicht noch mit der Bitte um eine kurze Antwort, wie es so schön heißt im Radio, können wir vielleicht noch zulassen. Ich meine, wissen vielleicht auch nicht alle, dass die vierte Sprache in Israel Russisch ist, ne? Also nach Englisch, Arabisch, Hebräisch. Wie viele Millionen Russlandstämmigen gibt
es? Das kommt darauf an, wo du hingehst, und zur Zeit spaltet sich, ob es Russisch oder Ukrainisch ist. Ja, also, wobei oftmals die Russen dann noch härter gegen den Herrn Putin sind als die Ukrainer, aber ich wusste auch nicht, vor ein paar Jahren waren Tschechisch und Slowakisch noch, gab es noch Tschechoslowakisch, ja, und ich habe dann Tschechisch gelernt und habe dann viel verstanden, und mir wird jetzt gesagt, ach, das Kinderbuch, das ich da hinten liegen habe, das hat meine Frau geschrieben, und unsere Kinder wissen da viele von ihren Geschichten. Meine Frau hat es ein bisschen frisiert, und das heißt Shirel und die Kinder von Jerusalem. Also ihr könnt euch die Bücher mal angucken. Da ist die ganz große Frage, ob das, zurzeit könnte es auch Französisch sein, also es kommen gerade viele Franzosen.
Okay,
jetzt kommt etwas drauf an, wo man hingeht.
Wir sehen, die Sache ist kompliziert, ne?
Aber eine kurze Antwort, man stellt das so Frage. Jetzt bin ich gespannt.
Also die ganze Ausführungen von vorhin, die machen mich schon ein bisschen wuschig. Und also es stellt so einiges in Frage, wie zum Beispiel für uns, denke ich, die Meister, die Bergpredigt im Grunde genommen der Wertekanon darstellt, das wird ja dann voll in Frage gestellt mit eine nächste Liebe, linke Backe, rechte Backe hinhalten, da kommen wir, wo sind wir dann in den nächsten paar Jahren, in den nächsten paar Jahrzehnten? Wie zum Beispiel jetzt Russland, ganz jetzt konkret.
Haltet Sie mal das Mikrofon. Mich interessiert, wer hindert Sie denn dran, die andere Backe hinzuhalten?
Bitte?
Wer hindert Sie denn dran, die andere Backe hinzuhalten?
Also wenn ich nach den Werten von Jesus leben soll, dann hindert mich schon das Neue Testament an, die auch nicht die rechte Backe hinzuhalten. Also gewaltloses Leben, wenn man angegriffen wird, dann das über sich ergehen zu lassen.
Also zunächst mal das mit der linken, rechten Backe heißt nicht unbedingt gewaltlos. Sondern wenn dich einer auf die linke schlägt, dann halt ihm auch die rechte hin. Komm mal her. Wie, halt Corona-Abstand. Wie haue ich ihn auf die linke Backe? Indem ich so mache, zack. Ja? Wenn er dann sagt, jetzt halte ich dir auch die rechte hin, dann muss ich so gucken. Der Unterschied ist, wenn ich jemanden so schlage, vor allem im Nahen Osten, dann ist das Hund Pinkler anderes Bein. Wenn er kommt und mir die rechte Backe hinhält und sagt, jetzt behandle mich mal als Mann und hau mich auf die rechte, aber lassen Sie als Mann zu Mann sprechen. Das ist nicht, wer der Schlappschwanz und lass ihn verprügeln. Sondern das ist eine Aufforderung, dass man auf Augenhöhe mit jemandem spricht, der einen abfällig behandelt. Dass wir nicht sagen, dass deine Meinung in der ganzen Zeit nichts wert, wie kommst du überhaupt dazu, die Fragen zu stellen, sondern dass ich sage, doch, ich nehme das ernst. Und vielleicht habe ich was übersehen. Das ist die eine Sache. Bibel vertritt nirgends einen blinden, ich sage jetzt mal, stumpfsinnigen Pazifismus. Jetzt kommt aber das andere dazu. Wir haben durchaus einen Vater im Himmel, der zu mir sagt, wenn du mir nachfolgen möchtest, dann was soll ich auf mich nehmen? Ein Kreuz. Und wenn du mir nachfolgen möchtest, dann heißt es da, achte darauf, dass dein Name geehrt wird, schaff dir möglichst viele Titel an oder verleugne dich selbst. Der Punkt ist, dass das nirgends, nirgends irgendeinem Staat gesagt ist. Und wenn Sie Polizist sind, dann haben Sie hier eine Ordnung aufrechtzuerhalten, auf Ordnungen zu achten, auf Einhaltung von Ordnungen zu achten, als Polizist. Aber wenn wir uns als Männer, als Brüder gegenüberstehen, hindert uns niemand dran, auch im Nahen Osten nicht, das zu leben, was Jeshua, was Jesus uns sagt. Und ich halte es für höchst problematisch, wenn man die Bibel so, ich sag jetzt mal, liest, so sich dort was rauspickt, dort was rauspickt, dort was rauspickt und dann in eine bestimmte Ideologie reinbringt, sondern wenn man sieht, in welchem Zusammenhang und wie ist es gesagt und was hat Gott da im Sinn? Also von was kommt er her? Was ich vorhin auf der Webseite nicht gezeigt habe, wenn man oben die Maus auf das Videos hält, kommt eine ganze Latte von Videos, die wir aufgenommen haben, Bibelarbeiten, die wir machen. Ich habe vorhin Herrn Roland angesprochen, er war kürzlich bei einer dabei. Und ich versuche das auch als Gespräch zu machen. Ich mache mit den sächsischen Israel-Freunden. Also wer da mehr wissen will, kann sich an Roland wenden. Wir machen miteinander die Schöpfungsgeschichte. Und da werden so viele Weichen gestellt für unser Bibellesen danach. Und mir wäre wichtig, dass wir diese Weichen bewusst stellen. Ich glaube zum Beispiel, um hier zum Abschluss, wir kommen ganz schnell zum Abschluss, ja. Weil vorhin in dieser einen Aussage oder Frage, wo ich dann gesagt habe, in der ersten Stunde, da müssen wir nochmal drauf eingehen von dem Bruder hier weiter vorne, ja, dass Gott dann straft. Wie straft Gott? Jetzt nehme ich euch mal den Römerbrief. Was ist das Schlimmste, was Gott uns machen kann? Er sagt, lauf einfach, geh. Macht, was er will. Und versteht ihr, das Schlimme, Hölle ist, wenn lauter Menschen, die nichts von Gott wissen wollen, die ein Leben lang sich dahingehend geprägt haben, dass sie nur so leben, was bringt mir was. Und dann kommen sie dahin, dass sie auch in ihrem Geld ersaufen, aber niemanden mehr haben, den sie anstellen können, um sich pflegen zu lassen. Wenn diese Menschen unter sich sind und Gott sagt, von mir egal. Oder ich meine, biblisch, theologisch gesprochen, er hat sie dahin gegeben. Und auf der anderen Seite, wenn Gott eingreift in ein Leben, wenn Gott einen Menschen auch straft, dann ist es eigentlich ein Zeichen, dass er denjenigen lieb hat. Dann ist es ein Zeichen der Zuwendung. Dann ist es, dass er sagt, hör zu, ich habe was mit dir vor, ich möchte dich gebrauchen. Ich rede mit dir. Und da, also da wäre ich jetzt, der Nahe Osten ist genauso wie Deutschland. Auch hier herrscht übrigens, das will der andere Backe hinhalten. Stefan, Entschuldigung, ich sehe das gerade so, aber kein Denker wird so verhalten. Ja? Also keiner, der irgendwo in der Wirtschaft unterwegs ist, von wegen einen Tribacke hinhalten. Kein Staat funktioniert so. Das ist immer eine Sache, wo es um den Einzelnen geht. Und nochmal, wenn wir das richtig verstehen, mit Zack machen und dann sagen, also jetzt komm, hier gibt es noch einen Tribacke, dann lass uns darüber reden, was hast du da eigentlich gemacht? Das ist nicht ausreichend. Sondern hier ein Tribacke, da fordert man mir an, das sind Dinge, da ist die Bibel an vielen Stellen sehr viel herausfordernder wir haben auch im schwäbischen Pietismus oftmals eine zerbrochene Persönlichkeit verwechselt mit einer echten Demut. Und also wenn einer sich selbst für nicht würdig oder wert hält, das bedeutet nicht, dass er demütig ist. Das kann manchmal ein Ausdruck von einem furchtbaren Stolz sein. Aber das, wie gesagt, deshalb habe ich vorhin gesagt, wo ich die Frage gehört habe, da steckt viel, viel mehr dran, wo wir noch drüber sprechen müssen. Und wenn Sie mich nachher im zweiten Teil herausfordern, machen wir das gerne.
Genau, das war auch nochmal ein kleiner Hinweis in Klammer auf manche Videos, die man bei YouTube findet oder über die Homepage zu theologischen Themen von dir. Ne? Also wer da noch ein bisschen in die Tiefe gehen will, da gibt es jede Menge Videos auch im Internet. Genau. Jo, vielleicht raucht manchem jetzt der Kopf, das ist auch verständlich, aber wir haben jetzt anderthalb Stunden, um den Kopf auszulüften. 2:30 geht es weiter. Ab 14 Uhr gibt es dann auch Kaffee und Kuchen nochmal. Und in der Mittagspause jede Möglichkeit, miteinander zu reden, die Bücher nochmal anzugucken. Wie gesagt, dahinter die vom Johannes und daneben ein paar Schriften auch zum kostenlosen Mitnehmen. Es gibt auch noch einen anderen kleinen Büchertisch von sonstigen Büchern, wer da Interesse hat. Und wir nehmen das ja jetzt auf, die Vorträge, und im Laufe der Woche, vermutlich spätestens Ende der Woche, werden sie dann auf der Homepage bei uns abrufbar sein. Ich würde jetzt gern noch zum Mittagessen beten. Jesus, wir sehen, dass vieles kompliziert ist, dass vieles nicht so einfach ist, wie wir es gern hätten, wie wir es uns vorstellen oder wie es wir immer wieder lesen und hören. Wir Menschen sind kompliziert, nicht nur jeder von uns persönlich, sondern insgesamt auch das Miteinander von uns Menschen. Und das war und ist auch im Nahen Osten so, das ist in Israel so. Und es ist tröstlich, dass du alles im Blick hast und dass wir auch bekennen und wissen, dass du alles leitest, auch die Weltgeschichte leitest. Und vieles, was wir nicht verstehen, können wir im Vertrauen darauf, dass du es verstehst und dass du es im Blick hast, dann auch gelassen hören und ertragen. Danke jetzt auch für das Essen. Wir bitten dich, dass du es segnest, dass du unsere Gespräche segnest, dass du weiterhin unter uns bist. Amen. Guten Appetit.